Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Am Mikrofon Hakan Gürses. Der Titel der heutigen Sendung lautet Kritische Zeiten für die Kritik. Ich werde versuchen, den Kritikbegriff in einer historischen Perspektive zu erörtern. Dabei bildet eine Frage das Leitmotiv. Kann heute in Zeiten der Dekonstruktion und des mehrfach zelebrierten Endes der Ideologien von einer Gesellschaftskritik die Rede sein? Diese Frage wird mich zu einer Topographie der Kritik führen, die Bedeutung des Begriffs Kritik für die Politik, für die Philosophie oder für andere Geistes- oder Kulturwissenschaften ist so selbstverständlich, dass sie nicht erst beschrieben oder nachgewiesen werden muss. Kritik ist Bestandteil der akademischen Tätigkeit ebenso wie des journalistischen oder des politischen Alltags. Niemand will es sich nehmen lassen, ein kritischer Mensch zu sein. Ich zitiere nur einige Sätze von Adorno aus einer kleinen Schrift mit dem Titel Kritik, um diese Bedeutung vielleicht etwas zu drastisch vor Augen zu führen. Zitat: Kritik ist aller Demokratie wesentlich. Nicht nur verlangt Demokratie Freiheit zur Kritik und Bedarf kritischer Impulse. Sie wird durch Kritik geradezu definiert. Wenig übertreibt, wer den neuzeitlichen Begriff der Vernunft mit Kritik gleichsetzt. Zitat Ende. Ich möchte dennoch behaupten, dass Kritik heute in einer Krise steckt. Es sind kritische Zeiten für die Kritik, wie der Titel auch besagt. Nicht nur, weil etwa der Begriff Dekonstruktion dem Kritikbegriff das Wasser abgräbt, auch nicht, dass Anpassung und Resignation die wichtigsten Zeichen unserer heutigen Gesellschaft bilden sollen. Diese Krise ist zum Großteil hausgemacht. Der amerikanische Sozialphilosoph Michael Walzer schildert in der Einleitung zu seinem Buch über dichte und dünne Moral eine berührende Szene. Das Buch heißt Vokale Kritik, globale Standards. Eine berührende Szene gegen Ende des großartigen Jahres 1989 sieht Walzer in den Fernsehnachrichten protestierende Menschen durch die Prager Straßen marschieren. Er sagt, auf einigen ihrer Transparente stand nur der Begriff, das Wort Wahrheit. Auf anderen Transparenten nur das Wort Gerechtigkeit. Er fragt sich, warum kann ich das, was die Prager Demonstrantinnen und Demonstranten mit diesen beiden Wörtern ausdrücken wollten, sofort nachvollziehen und mich vollständig damit identifizieren? Trotz der kulturellen Unterschiede zwischen uns und ohne dass wir vorher erkenntnistheoretische oder moralphilosophische Theoriedebatten geführt hätten über die richtige Auslegung von den Wörtern Wahrheit und Gerechtigkeit. Brauchen wir überhaupt eine moralphilosophische Begründung für Solidarität? Diese Frage stellt er dann etwas abstrakter. Und ist wiederum ein solcher moralischer Minimalismus ausreichend für eine effektive Gesellschaftskritik? Das sind seine Fragen. Das ist ein guter Einstieg in das Thema Kritik, wie ich meine. Als ich diesen Einstieg, diese Passage zum ersten Mal las, lenkten aber nicht diese anschließenden Fragen von Walzer meine Aufmerksamkeit auf sich, sondern etwas anderes. Etwas, das ebenfalls in der beschriebenen Szene enthalten ist und ebenso mit dem sogenannten großartigen Jahr 1989 zu tun hat. Oder vielmehr mit dem Anfang dieses Endes, wenn wir so wollen. Ich erlebte ein Déjà-vu. Die vom Walzer beschriebene Szene versetzte mich in jene Zeit, in der das Scheitern endgültig sichtbar geworden war. Das Scheitern des Versuchs, eine gerechte Gesellschaft nach Anleitung der sozialkritischen Texte von Karl Marx und Friedrich Engels und einigen Marxistinnen und Marxisten zu errichten. Auch ich war damals in den letzten Monaten des Jahres 1989 vor dem Fernseher gesessen und hatte gehofft, dass in Rumänien die Heckenschützen von Securitate aufgeben und verhaftet werden würden. Dass in Tschechoslowakien die Wende ohne Blutvergießen über die Bühne gehen würde. Dass auch die Sowjetunion sich auflösen und einer Gesellschaft auf demokratischem Fundament, auf der Basis der Menschenrechte Platz machen würde. Zugleich aber hatte mir ein beklemmendes Gefühl täglich vor dem Fernseher die Kehle zugeschnürt, wenn ich das so dramatisch formulieren darf. Nicht, dass ich jemals ein Anhänger des real existierenden Sozialismus gewesen wäre. Es gab da wirklich nichts, dem ich nachgeweint hätte. Ich hatte eher schmerzlich geahnt, dass hier mit diesen tatsächlich doktrinären und totalitären Regimes zugleich etwas anderes unwiderruflich zu Grabe getragen wurde. Erst Jahre später, eben während der Lektüre von Michael Walsers Buch, konnte ich diesem etwas einen Ausdruck geben. Soweit also diese Anekdote von Michael Walzer und meine ganz persönliche Erfahrung damit, mit dieser Passage. Das wäre ein anderer Einstieg in das Thema Kritik. Ebenso persönlich, wenn auch etwas weniger zielstrebig als der Einstieg von Walzer. Diese Fragen berühren allesamt die Krise der Kritik, von der ich eben gesprochen habe, meine ich. Die Kritik steckt in einer Krise, weil, und da nehme ich etwas jetzt vorweg, weil die Mehrdeutigkeit, die ihr, also der Kritik, per Definition im Inneren wohnt, weil eben diese Mehrdeutigkeit in eine Eindeutigkeit umgeschlagen ist. Ich rede von einer Wandlung, die wohl jede Kritik seit dem 19. Jahrhundert früher oder später durchmacht. So auch in unserem Beispiel. Wie konnte der Aufbau einer Gesellschaftsform, die gerade mit der Forderung nach Wahrheit und Gerechtigkeit eingeleitet worden war, nach nicht allzu langer Zeit mit derselben Forderung nach Wahrheit und Gerechtigkeit verdammt werden? Warum ist das lang ersehnte Ziel einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung zu einem Joch geworden für die Kinder von jenen, die dieses Ziel in die Tat umsetzen wollten? Wie konnte sich die wohl fundierteste Gesellschaftskritik in der abendländischen Geschichte, zumindest theoretisch fundierteste, in etwas verwandeln, das selbst zum Gegenstand einer viel effektiveren Kritik werden musste? Mit anderen Worten, warum musste Kritik in Macht münden, ja Macht werden? Und nicht nur musste, sondern warum muss die Kritik fast immer zur Macht werden? Zumindest seit dem 19. Jahrhundert. Die Antwort auf diese Frage führt uns zunächst in die Zeit zurück, in der der Begriff Kritik wahrscheinlich ihren Höhepunkt hatte, nämlich ins 18. Jahrhundert. Kritik ist in diesem Jahrhundert ein gefeiertes Wort, ja nahezu ein Gemeinplatz der Intellektuellen in der Republik der Gelehrten. Auf schier unzähligen Gebieten werden ganz unterschiedliche Beschäftigungen mit dem Adjektiv kritisch versehen. Von Literatur und Kunst über Erkenntnistheorie bis hin zu Moral und Politik. In Immanuel Kants Diktum, in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft, wird diese Universalisierung festgehalten. Das möchte ich kurz zitieren. Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss. Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat, aushalten können. Zitat Ende. Hier erfährt die Kritik als Konzept und Methode eine Wandlung. Sie ist nicht mehr nur Methode oder eine Haltung, eine Tugend, wie Michel Foucault sie für das 16. Jahrhundert etwa bezeichnet, sondern auch Methodologie und Prüfinstanz. Kritik gibt die Methode vor und evaluiert zugleich deren Anwendung. Wer kritisiert, ist selbst vor keiner Kritik gefeit. Wir sehen, der Kritikbegriff erhebt Anspruch auf Totalität. Im 19. Jahrhundert wird das viel mehr der Fall sein. Hier machen wir eine kleine Musikpause und hören die deutsche Gruppe Element of Crime.
Wir hocken uns traurig in die Dämmerung auf der Suche nach dem guten alten Schwung. Wessen Schnapsidee war es denn, hierher zu gehen und dem weichgespülten Elend ins Auge zu sehen? Denn eins war doch vorher völlig klar: Hier ist nichts, nichts mehr wie es war. Tresen wird betrügerisch eingeschenkt und die Mehrheit will sowieso ein Sportgetränk. Und genauso wie sie trinken, so tanzen sie auch. Lass die Kippen in der Tasche, hier wird nicht mehr geraucht. Das bringt doch die Gesundheit in Gefahr. Hier ist nichts, nichts mehr wie es war. Mann auf des toten Manns Kiste, die mussten da weg, weil die jetzt fest vermietet ist. Das Gebüsch mit dem stöhnenden Ungetier, du weißt, das hatte an Armen und an Beinen vier, das ist auch schon lange nicht mehr da. Es ist nichts, nichts mehr wie es war. Sack zu sein ist hier nicht schwer und traurig ist das Leben als Reaktionär. Lass uns abgehauen sein, bevor man uns erwischt. Und wo ein Will ist mein Herz, da ist auch ein Gebüsch. Schließlich sind wir jetzt die Avantgarde und es ist nichts, nichts mehr wie es war. Es ist nichts, nichts mehr wie es war.
Das war Element of Crime, nichts wie es war. Sie hören philosophische Brocken. Hakan Gürses spricht zum Thema Kritik. Ich mache nun einen zeitlichen Rückwärtssalto sozusagen und überspringe dabei eine Zeit, die für die Kritik außerordentlich wichtig ist, nämlich das 17. Jahrhundert. Darauf werde ich ausführlicher zu sprechen kommen, vorher aber einige Worte zur Etymologie des Begriffs Kritik in der Antike. Im altgriechischen Gebrauch kommt der Kritikbegriff vor allem als Adjektiv vor, Kritikos, und als Verbum, Krinein. Das heißt scheiden, trennen, entscheiden, ja, urteilen oder sogar anklagen. Diese Bedeutungen fanden in der Ethik, in der Erkenntnistheorie, der Rechtsprechung und schließlich auch in der Philologie Anwendung. Das Gute vom Schlechten unterscheiden, das Wahre vom Falschen trennen, der Schuldige soll vom Unschuldigen geschieden werden und auch angeklagt. Natürlich ging es auch darum, die Authentizität eines Textes, vor allem eben der homerischen Texte, damals zu überprüfen. Kritik ist in diesem Kontext ein Vermögen und eine Tätigkeit zugleich. Es gab aber eine weitere Bedeutungsfacette des Wortes, nämlich streiten, verstanden als Agonie, als Kampf, als Todeskampf. Zunächst im medizinischen Sinn. Es handelt sich hier um einen kritischen Wendepunkt im Verlauf einer Krankheit, der gleichermaßen ein tödliches Ende einleiten kann wie Genesung. Hier wird also Kritik als Krise verstanden und das Attribut, das Adjektiv heißt hier ebenso kritisch. Diese Bedeutungsfacette bringt einige Faktoren ins Spiel. Zunächst einmal die Zeit als Vergangenheit, Wendepunkt und Zukunft sind in der Bedeutungsfacette inbegriffen. Und das Wandlungspotenzial. Es geht nicht nur darum, über das Vorhandene als gut oder böse zu urteilen, somit auch das Gute vom Bösen zu scheiden, sondern es gilt auch anzuerkennen, dass sich das Gute in das Böse verwandeln kann. In diesem Beispiel medizinischen die Gesundheit in einen Sterbeprozess und dass man die Krise bis zu einem bestimmten Grad auch durch eigenes Tun beeinflussen kann, durch Medikamente, durch eine richtige Diät oder wie auch immer. Das heißt, das Kritische findet in der Krise auch seine voluntaristische Dimension, sein voluntaristisches Moment, als Streit durchaus auch mit höheren Mächten. Diese Bedeutung des Wortes Kritik, also die Agonie oder das Agonale an der Kritik, wird viele Jahrhunderte später in einem neuen Gewand wieder auftauchen. Als Auflehnung, als Verweigerung und Ablehnung. Interessanterweise begegnen wir der Kritik als Agonie diesmal im Rahmen einer philologischen Tätigkeit. Auch einer philologischen Tätigkeit, nicht nur. Am Anfang dieser kritischen philologischen Tätigkeit steht eine sehr simple Frage, nämlich wie sollen wir die heiligen Bücher lesen? Die Brisanz dieser Frage wird erst vor dem Hintergrund der konfessionellen Kriege und der Klassenkämpfe im 16. Jahrhundert deutlich. Das katholische Traditionsprinzip, das bisher als Lehrmeinung geherrscht hatte und den Kirchenvätern auch eine Autorität garantierte, gerät ins Wanken. Die Kirchenväter werden als beauftragte Vorleser. Also hier ist vielleicht zu erwähnen, dass das Wort Auctores oder Autor und Autorität gleichzeitig den gemeinsamen Wortstamm haben, nämlich Bürgschaft oder aber auch Auftrag. Das heißt, Kirchenväter wurden als Autoritäten, als Autoren, als beauftragte Vorleser im Sinne von zuerst Lesende sozusagen, Vorlesende. verstanden. Also die Kirchenväter werden als beauftragte Vorleser oder beglaubigte Exegeten und mit Autorität ausgestattete Wächter der Heiligen Schriften in Frage gestellt. Dem Traditionsprinzip steht nun das protestantische Schriftprinzip gegenüber, das die Lektüre und den Kommentar der heiligen Texte auch sogenannten gemeinen Geistern zutraut. Die Geschichte ist allzu bekannt, denke ich. Paradoxerweise aber wurde diese Frage nach dem Sinnverstehen und nach dessen Methode von den Gelehrten auf beiden Seiten, sowohl auf der katholischen als auch auf der protestantischen, auf ein und dieselbe Weise beantwortet, wenn auch mit konträren Zielen. Nämlich, die heiligen Texte sind kritisch zu lesen. So bekamen sie alle, der Calvinist Capellus, der Katholik Simon und später Bale oder der Presbyterianer Lev, alle Ärger mit ihren jeweiligen Kirchen. Die Methode und die literarische Gattung, Critica Sacra oder eben historische Textkritik genannt, findet ihren philosophisch interessantesten, nach meiner Meinung, Vertreter bei Baruch de Spinoza. Spinoza kennt nicht nur die Argumente beider Parteien im geteilten Christentum gut, er beherrscht auch die hebräische Sprache perfekt und verfügt damit über das beste philologische Werkzeug zur Bibelkritik, die beste kritische Waffe seiner Zeit sozusagen. Wir machen wieder eine Musikpause.